Servus, Gude und Hallo zu Folge Nummer 101. Wir starten morgen, wir zeichnen Dienstag auf, in die Playoffs. Und wir kommen aus einem spielfreien Sonntag. Und ungewohnterweise die Frage nach Dresden, liebe Denise, wie hast denn du diesen freien Tag erlebt?
Ich wusste gleich gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte. Das war ganz seltsam. Normalerweise ist sonntags immer Spieltag und diesmal nicht. Das war seltsam. Dann konnte man aber ein paar Sachen erledigen, die so liegen geblieben sind und hat dann vielleicht doch auch mal die ein oder andere Stunde mal nix gemacht.
Nette Leute, die so in deinem Haushalt wohnen, oder?
Ja.
Lieber Felix, auch du hast notgedrungen sogar DEL geschaut. Was war denn da los?
Habe ich DEL geschaut am
Wolltest du
Sonntag?
zumindest.
Ich
aber ich
wollte
glaube,
DEL.
Entzugserscheinung.
Ja, habe ich aber nicht, weil
Oh.
mit Neugeborenen zu Hause ist das da meistens auch alles ein bisschen anders. Und außerdem haben wir uns Sonntag in Physis gesehen. Und dann hinterher, sage ich dir ganz ehrlich, habe ich erstmal Mittagsschlaf gemacht. Weil
Kann
es
ich
war
voll und ganz verstehen. Denn
so
es gab
anstrengend der Vormittag.
zwei glatte Sweeps in den Pre-Playoffs und das bedeutet, dass wir jetzt morgen mit Playoff und Playdown loslegen können mit der jeweiligen ersten Runde und da schauen wir gleich nach unserem Intro ein bisschen genauer drauf. Mats ab!
Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
Best of Seven ist das Stichwort und ihr könnt euch zwei Songs aussuchen. Entweder Highway to Hell, das wären dann die Playdowns, oder Stairway to Heaven, das wäre dann der Kampf um Silberware. Felix, mit was willst du denn anfangen? Sing mal.
Besser nicht. Kleine Anekdote, ich konnte mal Stairway to Heaven auf der E-Gitarre spielen, aber da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, sonst hätte ich das jetzt einstudiert. Lass mal den Playoffs starten, oder?
Oh. Dann sag ich doch mal Folgendes. Welche Serie, glaubt ihr denn, wird die engste von denen, die uns jetzt bevorstehen? Felix.
Kaufbeuren, Landshut.
Meinst du?
Beziehungsweise Landshut, Kaufbeuren, ja.
Tatsächlich, ich hätte ein anderes Take.
Tatsächlich.
Regensburg.
Ja, tatsächlich.
Okay, das wird kontrovers, weil da gehen, glaube ich, unsere Meinungen jetzt dann rapide auseinander.
Du kannst ja gar nicht mehr anders. Du hast ja schon in der vorletzten Folge, glaube ich, gesagt, dein Playoff-Bust wäre dann Regensburg, weil du ihnen nicht ganz so viel zugetraut hättest. Dafür gab es, glaube ich, den einen oder anderen Kommentar. Aber da stehen wir ja drüber. So, in Sippenhaft bin ich ja auch mitgenommen worden, obwohl ich ja schon mehrfach gesagt habe, wie sehr ich die Saison der Eisbären aus Regensburg feiere. Insbesondere dadurch, dass ich ja fast die komplette Paradereihe in meine Sechs habe. Aber wir wollen nicht so weit abschweifen in Fantasy. Aber wenn wir uns eben gerade mal das Thema anschauen, Paradereien, da bietet sich eben ja diese Playoff-Viertelfinalbegegnung an zwischen den Eisbären Regensburg und den Ravensburg Tower Stars. Auf der einen Seite haben wir den Altmeister, meine ich gar nicht despektierlich, aber die sind natürlich gefährlich. Wir haben jetzt in der Pre-Playoff-Serie gegen die Freiburger gesehen, wenn die wollen, die Oberschwaben, dann machen die innerhalb von kurzer Zeit aber mal richtig kurzen Prozess. Die haben ihre Paradereihe voll und ganz da. Und ganz wichtig, Ilya Scharipow hat ja heute auch noch verlängert, auch für die kommende Saison. Damit hast du eigentlich schon mal eine Baustelle geschlossen. Seite haben wir ja schon gesagt, die Top 3 Scorer in Reihen der Oberpfälzer. Das heißt, wir sagen zwar immer auch ganz gerne, insbesondere Felix und ich, wenn wir von der NHL sprechen, dass du einzelne Spiele mit deiner Paradereihe gewinnen kannst, aber insbesondere Serien mit insbesondere sehr tiefem Kader. Dennoch treffen hier zwei, finde ich, Teams aufeinander, die sehr, sehr, sehr eng auf Kante genäht sind, wenn es darum geht zu sagen, wer wäre denn der Favorit? Wer ist denn deiner in dieser Serie, lieber Felix?
Das sind für mich tatsächlich die Ravensburg Tower Stars. Wie letzte Folge schon angekündigt, gibt für mich mehrere Aspekte. Ein Aspekt in der Pre-Playoff-Serie bewiesen, Charlie Theroux, Sam Herr, die machen einfach ihre Playoff-Sachen. Das sind diese altbekannten Playoff-Monster. Jetzt haben die schon mal zwei Spiele gehabt, um sich schon mal ein bisschen einzugrooven. Das kann ganz, ganz hart für Regensburg werden. Und dann schreibe ich den Ravensburgern auch eine sehr hohe Qualität zu, um gerade diese Paradereihe, um Jogen und Trevino aus dem Spiel zu nehmen, dass sie das relativ schnell vermutlich sogar schaffen. Und dann wird es wahrscheinlich auch für Regensburg ein sehr, sehr harter Kampf, wenn diese Reihe nicht in Tritt kommt. Und dann ist es natürlich, was du schon angesprochen hast, mit der Vertragsverlängerung von Scharipow. Das ist nicht nur eine Gewissheit für ihn, für den Verein, wobei der Vertrag wahrscheinlich schon länger unterschrieben ist, und für die Fans, sondern das ist halt auch einfach ein Zeichen. Das ist jetzt nochmal so ein Statement gesetzt vor den Playoffs, wo die Richtung hingeht. Und deswegen sprechen für mich ganz, ganz viele Punkte einfach für die Ravensburger, wobei man immer noch sagen muss, Regensburg war vor der Saison für mich keine Top-4-Mannschaft, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Und die können jetzt auch einfach wieder einfach alles krönen, so wie ich es bei Freiburg schon gesagt habe, die es dann nicht geschafft haben. Ravensburg geht wieder mit dem Druck hin. Ich kann jetzt im Endeffekt alles von letzter Woche wiederholen, was totaler Quatsch ist, das jetzt zu tun. Ich glaube aber tatsächlich, dass Ravensburg die individuelle Klasse hat, das Ding zu holen. Und deswegen sage ich, die Serie geht in 5 Spielen an Ravensburg.
Oha.
Favoriten werde ich natürlich nicht nennen. Die gibt es ja bei mir grundsätzlich nicht. Es war aber schon was in der Hauptrunde zu sehen, war halt immer enge Spiele. Auch am Ende hat Regensburg, glaube ich, dreimal gewonnen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber es waren trotzdem enge Spiele mit wenig Toren Unterschied oder mal ein Empty Netter noch dazu. Deswegen denke ich, es wird eine sehr spannende und könnte eine ausgeglichene Serie werden.
Ja, Frage ist natürlich auch Stichwort Erfahrung, Playoffs, DL2. Der ein oder andere aus dem Team der Oberpfälzer hat natürlich damit noch nicht so die fette Erfahrung mitgemacht. Auf der anderen Seite ist natürlich die Entwicklung, die bei den Regensburgern ja einfach unschlagbar ist. Von einem Aufsteiger bis hin zu einem Klassenerhalt, bis hin zu einer fabulösen Hauptrunde, die kann ihnen ja niemand mehr nehmen, selbst wenn sie jetzt gesweept werden sollten, selbst dann nicht mehr. Das heißt, allein dieser Faktor ist natürlich da. Auf der anderen Seite, klar, der Matchfluss ist ein bisschen verloren gegangen durch die längere Pause. Das hatten die Ravensburger nicht. Sie durften ja dann nochmal nachsitzen. Manchmal ist sowas positiv, manchmal ist sowas negativ. Ich bleibe dabei, das wird eine sehr, sehr enge Serie. Und wenn ich das ja schon vorwegnehme, dann hoffe ich mir tatsächlich, wenn ich mir dieses Matchup ansehe, dass das in 7 Spiele geht. Da allerdings sage ich Heimvorteil, Regensburg, und ich sage dann tatsächlich, Regensburg in 7.
Also kein freier Spieltag für mich.
Hey. Tut mir leid. Kein freier Spieltag für Denise. Da sind wir erbarmungslos. Wenn wir
Total.
uns diese Serie als die engste rauspicken, dann wäre ich doch mal gespannt, welche Serie ihr rauspicken würdet, wenn ihr sagt, welche ist denn die eindeutigste? Kann es eigentlich nur eine geben, oder? Findet ihr nicht? Felix.
Ich sag, Kassel geht auch in 5. Deswegen würde ich Kassel, also ich sehe halt Ravensburg deutlich weiter vorne wie Regensburg. Deswegen ist das für mich keine enge Serie. Ich habe meine enge Serie ja woanders gesetzt. Aber Kassel gegen Weißwasser sollte eigentlich schon, in Bayern sagt man, eine Gmade Wiesen sein.
Möchtest du das übersetzen für unsere Nordost-Mitteldeutschen, Auslandsdeutschen?
Ja, eine gemähte Wiese quasi halt, also in wörtlich übersetzt, was absolut kacke klingt, aber das ja sollte klar sein, wer da letztendlich als erstes die 4 Siege holt. Und das ist für mich definitiv Kassel.
Die Favoritenrolle werden sie nicht loswerden. So viel ist klar. Der Hauptrundenerste spielt gegen den Hauptrundenachten. Da liegen insgesamt 23 Punkte eben dazwischen. Auseinander geht natürlich auch die Torausbeute, zumindest auf der Habenseite. 3,4 gegenüber 2,4. Da ist die Sache eindeutig. Aber aufgemerkt, Defensive, die Füchse, wie gesagt, sehr, sehr defensiv stark. Überragendes Goaltending, was bekannt ist. 123 Gegentore macht einen Schnitt von 2,4 und da übertreffen sie sogar den Hauptrundensieger aus Nordhessen um genau 0,1. Also das macht genau 6 Tore. Da in diesem Matchup, gerade was Defensive und insbesondere Tor anbelangt, würde ich sie sogar favorisieren. Für die Offensive kann ich das nicht sagen. Aber auch das Penalty Killing, aufgemerkt hier, 88,3% ist mehr als sehenswert. Dennoch, ich kann mir schlechtens vorstellen, dass es gerade bei einem Thema Achter gegen Erster zu einem Aufreger kommen sollte. Gerade das Thema Hauptrundenmeisterschaft, genauso wie Aufstiegsoption, das ist doch was, was zu stark wiegen würde aus meiner Sicht. Und selbst wenn man Kill Bill hat, das sollte funktionieren. Ich wäre da tatsächlich bei in 5 Siegen. Eines in der Lausitz werden sie schon noch holen. Das gebe ich Ihnen. Ansonsten auch hier, dass Weißwasser ein Playoff-Viertelfinale spielen darf, ist auch da nicht selbstverständlich und aller Ehren wert. Und da kann man sich auch schon wirklich mit Recht auf die Schulter klopfen hatten und sagen kann, hey, wir haben eine starke Saison gespielt. Und auch da muss man sich nicht grämen, wenn es so passieren sollte, auszuscheiden.
Ich kann dir in allem beipflichten. Was man vielleicht noch ergänzend hinzufügen muss, ist die Verteilung des Scorings. Dies ist jetzt nicht auf einen Spieler verteilt oder auf eine Reihe, wie es beispielsweise in Regensburg ist, sondern wirklich sehr, sehr breit auf den kompletten Kader so ein bisschen verteilt. Und das kann Kassel, was heißt kann Kassel, wird Kassel ausnutzen. Du wirst Scoring in allen 4 Angreiferreihen und in allen 3 Verteidigerreihen finden, die ganzen Playoffs über. Und jetzt ist es halt einfach wichtig, da ja zusammenzuhalten, ein bisschen einen Lauf zu entwickeln. Du hast genau dasselbe Problem wie Regensburg. Du spielst jetzt gerade ein bisschen gegen den Rhythmus an, weil Weißwasser kommt mit dem Rhythmus. Aber du hast mit Whitener, mit Faber, mit McMillan, mit Keck, Valenti, ich glaube, es wäre jetzt unfair, irgendjemanden auszulassen. Ich will jetzt aber hier nicht das ganze Roster der Kassel Huskies runterrattern. Hast du genug Qualität, um da auch wirklich einfach mal ein Statement zu setzen?
Ja, man kann ein Statement
Halbfinale
setzen. Ja,
dann
da ist er wieder.
wichtig. Das glaube ich auch fürs Halbfinale wichtig, einfach noch ein Statement zu setzen, indem man ja mit 4-1 oder 4-0 die Serie zieht. Und weil du gesagt hast, Goaltending eher bei den Füchsen, aber du hast halt auch immer noch, und ich gehe stark davon aus, dass er die Playoffs komplett spielen will oder wird, ist Brandon Maxwell. Und das ist ja, das ist ein klasse Goalie, für mich mit einer der besten der Liga. Und der kann diesen Vorteil auf der Torhüterposition vielleicht auch einfach zu sich holen. Darf man nicht vergessen.
Das geht verdammt eng zu. Denise, noch was zu ergänzen zu der Serie deinerseits?
Ihr habt, glaube ich, alles schon gesagt. Grundsätzlich sind die Torhüter oftmals ein ganz wichtiger Schlüsselfaktor in jedem Spiel. Und die Liga hat viele gute Torhüter,
Und
was
das ist ja
wir
nicht.
auch festgestellt haben bei der PK, bei den Toren pro Spiel. Ich bin
PK gab
gespannt.
es auch noch, da würde ich tatsächlich später nochmal drauf eingehen. Würde jetzt gerade noch bei den Playoff-Serien bleiben und jetzt würde ich mal die Frage stellen, was glaubt ihr denn, ist die emotionalste Serie von denen, die uns ins Haus steht?
Gibt es überhaupt eine unemotionale Serie?
Nein, aber es gibt ja immer noch den Faktor, diesen sogenannten Derby-Faktor. Und da gab es ja mal was
Die
in den 80ern.
emotionalsten Serien
Ja, da sind
sind
die alle, aber es gibt
absolut
ja auch
Bläder
noch.
in den Bläder.
Ja, dann sage ich dir mal so, wo kommen denn die meisten Auswärtsfans hier zu welchem Spiel?
Also, Thomas, stell die Frage anders. Welche Serie wird jedes Spiel ausverkaufen? Und dann bist du in
Oh.
Landshut und in bei der Serie Landshut Kaufbeuren. Definitiv. Für mich tatsächlich auch eine enge Serie, die meines Erachtens in Spiel 7 geht. Und wer sie zieht, sage ich später. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil da wird auch von Minute 1 von den Rängen Feuer kommen. Da werden beide Fanlager alles geben und ihre Mannschaft unterstützen. Und ja, wird sehr, sehr interessant, diese Serie. weil es zwei Mannschaften auf Augenhöhe sind. Ich würde da kaum irgendwie jemanden festlegen wollen, der da irgendwie raussticht, weil das mittlerweile Mannschaften sind, wie es damals beim Weltmeistertitel in Deutschland, wo es hieß, wir haben nicht einen Topspieler, sondern wir haben die Mannschaft. Und das sehe ich auch tatsächlich in bei den beiden Mannschaften, das sieht man auch ganz gut in den Scorerpunkten. Gut, Blomqvist reißt ein bisschen nach oben aus, aber ansonsten Cornelia ist der beste Scorer in Landshut mit 37 Punkten, wenn man danach nach Regensburg beispielsweise schaut. Jung hatte das, glaube ich, irgendwie zur Hälfte der Saison. Deswegen wird das ein bisschen schwierig, da irgendwas rauszuziehen, wo man jetzt sagen kann, daran kann ich es ausmachen. Natürlich, aber noch mehr wie bei Kassel gegen Weißwasser ist es für mich in dem Spiel ein absolutes Duell auf der Torhüterposition. Auf der einen Seite hast du Daniel Fiesinger, der nach diesem, ja, bis, ich glaube, es war gar nicht schlecht für ihn in die DEL2 zu wechseln. Er hat in der DEL nie so wirklich den Top-Slot bekommen, war öfter mal in der zweiten Reihe und jetzt ist er in Kaufbeuren wirklich die unangefochtene Nummer 1. Und du hast jetzt wirklich in den letzten fast 2 Jahren gesehen, wie auch seine Präsenz auf dem Eis sich verändert hat. Du hast gesehen, er hat jetzt maximal Selbstbewusstsein getankt. Er ist sehr, sehr viel sicherer in seinem eigenen Tor geworden. Und auf der anderen Seite hast du Jonas Langmann, der auch eine gestandene Größe ist. Ja,
Darf ich
Jonas?
da tatsächlich einhaken? Ich
Ja,
weiß, dass du
aha.
ein im positiven Sinne Fiesinger-Fanboy bist und das auch absolut zu Recht, weil er überragende Leistungen zeigt. Die Denise schaut, ich meine,
Ja, Fanboy würde ich mich jetzt nicht
sportlich. Hallo,
titulieren.
bitte. Wir sind ein Erwachsenen-Podcast. So, aber du bist einer derjenigen, die ihn ja auch schon, Stichwort München, länger verfolgt haben. Aber siehst du da jetzt nicht auch bei gerade diesem Matchup Fiesinger gegen Langmann die Gefahr des Überspieltseins? Er hat ja mit Abstand die meisten Spielminuten als Goalie gemacht, während Langmann natürlich auch mit einer gewissen Titel-Playoff-Erfahrung kommt und dementsprechend auch schon ein bisschen mehr noch vorzuweisen hat. Würdest du da nicht auch tatsächlich sagen, das kann auch nach hinten losgehen?
Nö.
Papier.
Weil die sind alle Profi genug, um, wenn sie wissen, hier, wir schaffen es safe in die Playoffs, zu sagen, hey, Herr Trainer, gib mir vielleicht mal das ein oder andere Spiel zum Atmen. Die kennen ihren Körper, die wissen, wo sie gerade stehen, die wissen, was sie brauchen. Brauchen sie Spielpraxis oder brauchen sie Pause? Und ich glaube tatsächlich, dass man sich da einfach drauf geeinigt hat, alles klar, lass mich lieber im Rhythmus drin, lass mich spielen, das geht schon gut. Und da vertraue ich tatsächlich einfach auf das ganze Gebilde in Kaufbeuren, dass man da die richtige Entscheidung getroffen hat und Fiesinger weiterhin die Spielpraxis gegeben hat. Ich finde das einen sehr, sehr guten Punkt, den du ansprichst, weil das halt zwei verschiedene Strategien sind. Du hast auf der einen Seite hast du den Punkt, jo, der ist ausgeruht, weil nicht so viel gespielt und der andere ist im Rhythmus, weil viel gespielt. So, ja, das ist so eine Mindset-Frage. Ich glaube tatsächlich aber, dass es für beide Torhüter die besten Strategien waren, die man übers Jahr getroffen hat. Der eine viel gespielt, der andere nicht ganz so viel gespielt, auch ordentlich Minuten abgerissen, aber ein bisschen weniger. Die sind beide bei 100% und die werden beide eine unfassbare Serie hinlegen. An den Torhütern wird es nicht scheitern.
Bin nur in einem Punkt enttäuscht, wenn man von Landshut gegen Kaufbeuren spricht, dann muss man das Landshut gegen Raufbeuren aussprechen. Die Zeiten waren zwar schon mal extremer und beide Fanlager sind nicht besonders positiv miteinander umzugehen gewohnt, aber okay. Es wird ein Spiel werden oder eine Serie werden, die auch mit Special Teams natürlich zu entscheiden ist. Allerdings, wenn man sich anschaut, beide Unterzahlquoten, die sind jetzt nicht gigantisch. Also Landshut kommt daher mit 81,6. Kaufbeuren mit 78,9. Jetzt könnte man denken, ja, dann rappelt es ja vorne auf der anderen Seite. Aber die Powerplay-Quoten, die sind auch identisch schwach. Also 18 und 18,1. Also, da wollen wir mal gucken, was jetzt schwerer wiegt. Das schlechte Offensiv. Spiel oder das schlechte Defensivspiel. Ich bin gespannt. Nichtsdestotrotz, emotional geht es zu auf beiden Seiten, insbesondere der Rängen. Ich hatte aber auch schon gesagt, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, Landshut in der ersten Playoff-Runde willst du nicht unbedingt spielen. Also A, auswärts stark, B, ich sage jetzt mal im positiven Sinne, eklig zu bespielen. Und wenn man sich das Roster anschaut, der ein oder andere, der da als Playoff-Monster schon mal durchgehen kann, McClellan Season incoming. Also ich würde sagen, Landshut in sechs.
Ich sage Landshut in 7.
Okay.
Und ich glaube, einen Faktor haben wir noch vergessen, und das ist die Trainerposition in Landshut. Der war das Jahr über immer wieder mal von den Fans angezählt. Jetzt hat man es ins Heimrecht geschafft. Da hatte Heiko Vogler vielleicht sogar innerlich schon so ein bisschen gegrinst und sich vielleicht sogar gedacht, so. Und egal, was ihr gesagt habt, wir sind trotzdem in den Top 4 und Heimrecht, was man ihnen ja letztes Jahr irgendwie schon zugetraut hat, was nicht geworden ist. Und jetzt will, glaube ich, Heiko Vogler auch wirklich die Kirsche auf die Torte setzen. Und schauen wir mal, was ich nächste Woche sage. Aber sonst lieber könnte Landshut definitiv bis zum Finale für mich schon sein. Ich würde die nicht abschreiben, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, absolut zu Recht. Und Stichwort abschreiben. Da sind wir bei der finalen Serie, die uns jetzt noch fehlt, bei unserer Rubrik Stairway to Heaven, nämlich der Drittplatzierte aus Crimmitschau gegen den Hauptrundensechsten aus der Seidenstadt aus Krefeld gegen die Pinguine. Jetzt kann man das so sagen, eine eigentlich überdurchschnittlich gute Saison der Westsachsen, was wir ihnen zumindest in unserer Saisonvorschau so nicht gegeben haben, die sich aber irgendwann oben festgebissen haben und dann frei nach dem Popsong gekommen, um zu bleiben, da oben reüssierten. Auf der anderen Seite kommen die Krefeld-Pinguine, Stichwort Aufstieg. Insbesondere dann ins Rollen, wo es drauf ankam. Es kam die heiße Phase der Saison. Es kam die Saison, wer schafft es direkt noch in die Playoffs rein, ohne die Pre-Playoffs? Und da haben sie ihre Form nach und nach gefunden. Immer noch nicht überragend, sodass du sagen kannst, hey, das sind die Überflieger, geschweige denn irgendwo in Rubrik der Höhen von den Kassel Huskies. Aber du hast natürlich diese Motivation im Hinterkopf. Du hast natürlich auch fanatische Fans im positivsten Sinne. Auch da, Stichwort Halle wird brennen, das wird rappelvoll sein. Das heißt, Heimvorteil, obwohl sie die Auswärtsmannschaft sind, ist zumindest gegeben. Und wir hatten es ganz Anfang oder zumindest ich thematisiert, tiefe und ausgeglichene Reihen. Und da muss ich dir sagen, ich finde kaum eine Truppe so ausgeglichen besetzt. Damit meine ich jetzt nicht, wer ist beste erste Mannschaft, wer beste zweite, sondern welche Reihen fallen am wenigsten voneinander ab, wie die von Krefeld.
Ja.
Da, wie gesagt, würde ich einen Punkt machen und sagen, wenn ich, und tatsächlich müsste man das ja trotz nur der 7 Punkte, die es tabellarisch Unterschied hat, in der Tabelle sagen, wenn es eine größere Überraschung gäbe, dann würde ich sogar sagen, ich würde mich nicht wundern, wenn Krefeld sogar in 5 oder 6 Spielen das Ding holt. Das ist gar kein Disrespekt gegenüber Crimmitschau. Aber mir fallen einfach diese Punkte Form einerseits ins Gewicht, andererseits Aufstieg wollen. Auf der dritten Seite noch Spieler des Monats im Februar hat Felix Bick ja auch nicht irgendwie unter der Kirche gefunden, sondern das war ja auch mehr als verdient.
Ja, ich glaube, wenn man über die Eispiraten Crimmitschau spricht, findet man in den letztjährigen Playoffs immer eine Blaupause. Letztes Jahr beispielsweise Kaufbeuren, unfassbare Outstanding Hauptrunde gespielt und dann dieser Bust in den Playoffs. Vielleicht hatte Jussi Tuores da seine Schlüsse draus gezogen. Die Mannschaft jetzt hat in der freien Zeit noch mal ein bisschen eingestellt, worauf es zu achten gilt. Aber mein Favorit in der Serie ist ganz klar Krefeld. Krefeld geht für mich, wie du schon gesagt hast, in 5 oder in 6. Viel mehr wird es nicht. Weil, ja, du hast alles angesprochen, Thomas. Ich kann da alles, was ich jetzt sagen würde, wäre eine Wiederholung. Aufstieg etc. pp. Du hast, ja, die gelbe Wand ist eigentlich in Dortmund, aber auch die Jaila Arena kann, glaube ich, zu einer gelben Wand jetzt in den Playoffs werden. auch der Sahnpark. Ich glaube, beide Hallen sind in den Playoffs eklig zu bespielen.
Nicht so eklig sollen ja die Schinkennudeln dort sein. Ich habe sie immer noch nicht probiert im
Wir
Sahnpark.
müssen beide Standorte nächstes Jahr, Thomas. Vielleicht fragen
Passt.
wir da mal
Passt zu
nett bei
mir.
unseren Arbeitgebern an, ob wir da mal.
Du bist nicht Arbeitgeber, sonst kommt wieder das Gerücht auf, wir werden hier in irgendeiner Art und Weise angestellt oder man könnte uns
Nein, nein,
entlassen
nein,
oder
bei
so.
unseren richtigen
Naja.
Arbeitgebern, dass die uns
Ach
mal
so.
freigeben
Ach so.
irgendwie freitags und montags und dann machen wir da mal hier irgendwie eine Tour
Ist ja
durch
auch direkt nebeneinander.
Deutschland.
Also Grimmitschau und Krefeld, da ist nur ein Katzensprung.
Das fährst du halt einfach mal nur nach rechts, von rechts
Ja,
nach
ja,
links,
ja.
das geht schon. Und dann
So.
halt wieder in den Süden runter.
Ja.
Spannend war ja aber die Aussage vom Trainer der Eispiraten Grimmitschau. Da war ja Krefeld der Wunschgegner, trotz der vier Hauptrundenniederlagen.
Und das hätte ich gerne mal erklärt, warum Krefeld tatsächlich der Wunschgegner ist. Hast du das da?
Ich muss mal gucken. Also ich glaube, am Ende ist auf alle Fälle der Druck bei den
Okay,
Krefeld-Pinguinen.
der Punkt ist fair, dass der Druck bei den Krefeldern liegt, aber dann kannst du auch sagen, dann hättest du auch gegen Kassel spielen können. Weil da liegt auch der Druck. Samt und sonders in Nordhessen. Also da, aus der Nummer kommt er dann, glaube ich, nicht raus. Wobei ich sage, selbst als Hauptrundendritter kannst du den Druck nicht komplett wegschieben, sodass du sagst so,
Das war ja
ja,
jetzt
nö.
eher so meine Vermutung. Hier gibt es ein Zitat für die beiden und auch für Teammanager Ronny Bauer war Krefeld der Wunschgegner. Sie sagen, dass wir trotz der vier Niederlagen in der Hauptrunde gegen sie die höchste sportliche Qualität abgeliefert haben, hat Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann erklärt.
Na gut, am Ende musst du es ja sowieso nehmen, wie es kommt. Und was sollst du denn sagen? Also ich hätte am liebsten nicht gegen Krefeld gespielt, würde ihnen, glaube ich, ein sauberes Blatt geben. Also das wäre jetzt auch nicht so smart. Nichtsdestotrotz, ich lasse mich auch aus Besseren belehren. Das habe ich ja auch vor der Saison gesagt. Als ich gesagt habe, Krimitschau, da wird nichts dieses Jahr, haben wir während der Saison schon wohlwollend anerkannt, dass wir uns da geirrt haben. Vielleicht irren wir uns ja da auch. Irren ist menschlich. Und so sind wir auch beim Thema von der DEL in Richtung Highway to Hell. Das reimt sich. Und bei der, was hast du denn?
Nee, 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 ich muss jetzt einhaken. Ich habe ja noch was vorbereitet.
Oh.
Bevor du jetzt
Ja.
hier in die Playdowns rutscht.
Ach, ein Spiel. Ja, der Felix hat ein Spiel vorbereitet. Mensch,
Ich
ärgere dich
habe.
nicht.
Ja, das ist dann, na, wenn die eine Mannschaft vier Siege hat, dann kommt Mensch, ärgere dich nicht. Also, es geht jetzt an dich, Thomas. Denise, willst du auch mitspielen? Die habe ich ja schon. Nein, gut. Dann geht das jetzt an dich und an alle Hörer draußen. Wir spielen Starting Six auf der Bank und auf der Tribüne. Also ich nenne euch drei Spieler. Und Thomas, du entscheidest, wen stellst du in deine Starting Six, wen setzt du auf die Bank und wen setzt du auf die Tribüne.
Spannend,
Wir
okay.
starten mit Kassel gegen Weißwasser.
Ja.
Järvelainen, Valenti, Lauri.
Boah, also ich glaube, insgesamt hat man von Jävelein vielleicht ein Stück weit mehr erwartet in der Lausitz, aber ich glaube, wenn es auf Erfahrung ankommt, würde ich auf jeden Fall auf ihn zählen wollen. Deswegen würde ich ihn tatsächlich starten lassen. Und was habe ich dann noch? Bench und Tribüne. Naja, ich
Ja,
kann Valenti jetzt nicht auf eine Tribüne setzen, von daher ist es relativ einfach.
aber kannst du Lori auf eine Tribüne setzen?
Ja,
Also
aber
ich habe
einer
da
muss
schon
ja.
so,
Das ist
ja,
ja
ich
der Sinn des Spiels. Einer muss ja
habe.
raus. Odd man out.
Genau. Dann haben wir Krefeld gegen oder Krimmitschau gegen Krefeld, Lindberg, Bellinson und Weiß.
Gut, ist für mich relativ einfach. Lindberg ist natürlich gesetzt. Weiß müsste, wenn ich jetzt nicht ganz irre, der Topscorer der Krefelder sein. Von daher dann nichts gestartet, sondern auf der Bank, richtig?
Ja.
Und Bell ist mehr dann auf gecuttet, wie man auf US-amerikanisch sagt. Einer muss ja.
Boah, okay. Dann Landshut Kaufbeuren, Blomqvist,
Warum? Oh,
Fiesinger,
das ist ja
ist
ein
eine
Kampf des
fiese
Ungleichen.
Auswahl.
Das ist ja Fiesinger-Auswahl. Ich kann ja nicht, wenn ich jetzt eben gesagt habe, welche Lobhymnen ich auf Jonas Langmann gesetzt habe, gesagt sagen, jetzt sitze ich den auf die Bank. Ich kann aber auch schlecht Blomqvist mit Langmann vergleichen. Also das hinkt ein bisschen. Deswegen gehe ich jetzt mal den salomonischen Weg. Bei den Torhütern, da kann ich jetzt sagen, Saad und Sitz, also wer dann draußen sitzt. Die
Ja.
Antwort habe ich ja schon gegeben. Dementsprechend sitzt dann Fiesinger draußen, bei allem Respekt für den jungen Mann. Jetzt darf ich auch junger Mann sagen.
Ja. Und das heißt Fiesinger auf der Tribüne und Blomqvist auf der Bank, oder?
So wäre
Oder?
das dann.
Okay.
Wobei das ja im realen Leben so gar nicht stattfinden kann zwischen Torwart, Torwart und Stürmer, aber okay.
Und dann habe ich noch, es waren jetzt drei, zwei habe ich noch, Jogen, Saro und Trivino.
Man muss sich nur die Stats angucken. Also ich glaube, wenn Jogen cuttet oder auf die Bank setzt, ist mit der Kneifzange gepudert. Trivino nur knapp dahinter. Aber was wäre das denn für ein DL2-Podcast, wenn ich den Spieler der Saison nicht starten lasse? Er kann es ja nicht bringen. So, und dementsprechend dann Bank, weil Ehre, wem Ehre gebührt, auch überragende Hauptrunde trotz allem, auch wenn er wenige Punkte hat, ist Trivino. So, das hat jetzt gar nichts mit Saro zu tun, sondern da musst du dir einfach
Du
nur ab.
würdest echt das Playoff-Monster Saro gar nicht spielen lassen? Okay.
Ich hatte nicht, in der normalen Welt, wenn ich ein normales Team aufstellen würde, ohne dieses, du darfst spielen, du darfst nicht spielen, du darfst draußen sitzen, dann spielt er natürlich bei mir. Nur im Vergleich zu dem, was die anderen beiden abgerissen haben, wäre das ein herber Disrespekt gegenüber den Regensburgern.
Und dann habe ich, jetzt haben wir vier. Alle vier Serien gehabt. Jetzt habe ich noch einen, so als Bonus. Stuart Tscherno-Maskalthenhauser.
Auch hier, Kaltenhauser macht eine überragende Arbeit. Tschernomas hat ja schon frei. Also dann ist er ja schon draußen. Oder?
Hast du recht.
So.
Verdammte Axt.
So. Und
Ja,
Stuart, naja, den kann man dann mal holen, wenn gar nichts mehr geht. Dann hol ich Kill Bill. Also kommt er von der Bank. Jetzt kriege ich wieder jede Menge Kommentare.
Man merkt, dass ich die Frage aufgeschrieben habe vor Freitag.
Ja, man muss manchmal ein bisschen mehr auf Zack sein. Aber war doch mal eine schöne Abwechslung, oder,
Ich habe
Denise?
noch zwei. Ich habe noch
Hast du
zwei.
zwei? Aber die sind ja für
Ja.
die Playdowns dann.
Genau.
Okay, dann lass uns mal dahin gehen. Und jetzt muss ich trotzdem wieder meinen Reim bringen, nämlich Highway to Hell von der DEL ab in die, naja. Schauen wir mal. Der abgeschlagene Tabellenletzte aus meiner Nachbarschaft aus Bietigheim muss auswärts eine Playdown oder darf nach so einer Katastrophensaison überhaupt noch Playdown spielen, nämlich gegen die Rosenheimer. Was beide vereint, sind die Trikotfarben, nämlich grün-weiß und glorreiche Vergangenheit, nämlich als man beide überragendes offensives Eishockey gespielt hat. Man denkt nur sehr gerne zurück an Serien, die von Kevin Godet auf der einen Seite trainiert wurden und auf der anderen Seite von Franz Stehr. Das war immer ein Genuss, die beiden gegeneinander zu sehen, die sich nicht wirklich gut abkonnten. Aber es gab natürlich, wenn wir uns diese Serie anschauen, jede Menge Parallelen auch auf Seiten der Lineups. Der Topscorer der Rosenheimer CJ Stretch, auch mit 3 Jahren Bietigheim-Erfahrung. Wir haben Norman Hauner, einst Final-MVP. Wir haben auf der anderen Seite noch Lukas Laub, den wir noch da im Line-up haben. Also da sind schon Vergangenheitsbewältigungen da auf der Seite. Auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, Bietigheim hat man natürlich 0, gar nichts zu verlieren. Also ja, der Playdown-Modus, der steht uns natürlich hier ein Stück weit im Weg, denn so wie schön dargestellt, führt ja bereits Rosenheim mit 2:0, obwohl sie noch nicht eine Minute haben spielen dürfen. Und sie dürfen auch noch sich ausruhen, denn die Bietigheimer werden mit ein bisschen Busbeine kommen. So lang ist es zwar nicht, aber trotzdem, es ist ein bisschen eine Fahrt ins Ungewisse, sag ich jetzt mal. Denn malen wir uns das nur mal aus. Rosenheim nutzt diesen Heimvorteil, würde Spiel 1 holen, was ja dann übertragen Spiel 3 ist. Da führen sie ja schon 3:0. Und dann dürfte das eine relativ einseitige Kiste werden. Ich habe wirklich lange überlegt, welche positiven Aspekte ich für meine Nachbarn hier wählen möchte. Bleib aber nur bei dem einen hängen. Du hast nichts mehr zu verlieren und du hast keine Chance, dann nutz sie halt. Was heißt, du hast nichts mehr zu verlieren? Das dürfte einmalig sein, dass man so runterrast von der DEL in die Oberliga. Aber soweit ist es ja noch nicht. Nichtsdestotrotz, was kann man positiv herausziehen? Schauen wir uns im Tor an. Olafur Schmidt, letztes Jahr mit Bayreuth auch reüssiert, weiß, wie Playdowns gehen und hat da, Stichwort Playoff-Monster, gezeigt, was er kann. Wir wissen auch aus Sicht der Steelers, sie können es nicht über die Offensive holen. Defensiv wird dagegen noch schlimmer werden. Ja, da gab es mal die Aussage von Alexander Dück, dem Trainer, dass er gesagt hat, naja, wir haben die ganze Saison unsere defensive Leistung noch nicht gefunden oder wir wissen, die Defensive weiß noch nicht, was sie tun soll. Dann habe ich mir gedacht, wir haben jetzt März. Da ist ein bisschen spät. Und ob da auch ein Boris Blank da noch was retten kann, da bin ich mal sehr gespannt. Also da muss schon sehr viel passieren. Wenn sie sich irgendwie retten können, dann eher in der zweiten Playdown-Runde. Deswegen, wir können jetzt nicht sagen in fünf, weil es wäre ja gar nicht in fünf, sondern wenn wir jetzt sagen, Rosenheim holt die Serie mit 4-1, dann ist es ja am Ende des Tages dann in drei Spielen.
Also Rosenheim kann keine Serie 4-1 holen.
Ich bin ja schon. Wir brauchen ja nur noch zwei
Nee, das
Siege.
fangen wir nicht an, wie die führen schon. Also,
Jetzt ist denn
nee,
gerne.
nee, nee, nee.
Denn gerne.
Dann kommen sie nämlich alle wieder durcheinander.
Kommen Sie alle durcheinander, der muss 2-1.
Brauchen einfach zwei Siege und die
Dann
anderen
2-1.
vier. Und wie es schon in irgendwelchen Serien steht, ich glaube, das ist führt zu Verwirrung. Und ich würde es auch nicht unterschreiben, dass Bietigheim nichts zu verlieren hat. Die haben
Eben,
nämlich
genau.
was ganz Großes zu verlieren und das ist nämlich die Liga-Zugehörigkeit, auch wenn es in der ersten Runde noch nicht dann in Sack und Tüchern ist. Es gibt ja dann noch die zweite Runde. Ich glaube aber, ich weiß, was du meinst. Sie wissen, dass sie Tabellenletzter sind, dass sie vier Siege brauchen und die anderen brauchen nur zwei. Ich glaube, sie
Genau.
haben ihre Rolle akzeptiert oder beziehungsweise verstanden und wissen, dass sie sich den Allerwertesten aufreißen müssen, um in der Liga zu bleiben. Hört sich hart an, 2 gegen 4 Siege, aber sicherlich dennoch in irgendeiner Art und Weise machbar.
Ich bin ja immer noch nach wie vor immer sehr zahlenaffin, und wenn es doch noch was geben wollte, was den Schwaben Mut macht, dann sind es auch hier wieder die Special Teams. Da sind sie beide Male besser als die Rosenheimer, denn im Powerplay 17,4% ist jetzt auch nicht überragend, aber hey, gegenüber Rosenheim 14,6, da ist noch Luft nach oben. Unterzahlquote, Penalty Killing 78,1%, in Anführungsstriche Erfolgsquote, Achtung, es wird noch krasser, 71,4% auf seitens der Star Bulls. Also da wäre noch ein Mutmacher. Kleiner.
Ja, und ich will jetzt alle deine Mutmacher zunichte machen, tatsächlich. Nenn mir wirklich jetzt mal irgendwie so ein Gefüge in Bietigheim, wo du sagst, boah, die gehen voran, die bringen Physis mit rein, da siehst du wirklich den Willen, noch irgendwie
Nein,
was zu
nein, nein,
reißen.
nein,
Das
nein,
habe
nein, nein,
ich
nein, nein, nein.
die letzten Spiele bei Bietigheim nicht einmal irgendwo
Es gibt
gesehen und
einen
dann.
einzigen, und da muss ich dich vehement unterbrechen, der sich den Allerwertesten aufreißt, wenn er morgens aufsteht und bevor er abends ins Bett geht, das ist Alex Speedy Preibisch. Der kann 5-0 zurückliegen, der macht und tut und rackert und schafft und kämpft. Publikumsliebling vor dem Herrn, und den kriegst du nicht klein, der ist nämlich schon klein, aber der ist sowas von schnell und der hat so ein großes Kämpferherz. Also die Saison war sowas von absolut beschissen, aber dem kannst du nie irgendwas anlasten in Richtung Einsatz, Willen und Leidenschaft. Also den
Ja,
Punkt gebe ich dir nicht.
dann hast du einen Spieler. Dann hast du einen Spieler. Und
Ja.
dann hast du Dodero. Du hast Reed. Du hast CJ Stretch. Du hast Shane Hanna. Und wie sie nicht alle heißen. Du hast Norman Hauner. Die wirklich auch arbeiten können und wo ich auch die letzten Wochen wirklich gesehen habe, dass die sich mit den Star Bulls identifiziert haben, dass die auch für den Verein brennen, dass das nicht nur ein Arbeitgeber ist, sondern dass da auch ganz, ganz viel Herz mit dabei ist. Und dann den Vorteil zu haben, nur zwei Siege anstatt vier zu brauchen,
Absolut.
um die Serie zu ziehen, ist für mich auch die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass das Ding nach zwei Spielen durch ist.
Ja, wobei ich sage mal so, es heißt ja natürlich auch Abstiegskampf. Das heißt, wenn du dann zwei Siege letzten Endes brauchst und du würdest das erste Spiel aus Rosenheimer Sicht holen, du musst ja dann in deinem zweiten Spiel alles reinwerfen und mit Mann und Maus kämpfen. Deswegen, auch wenn da die Vorzeichen sind, wie sie sind, es ist anders als eine Playoff-Serie, finde ich. Und das ist halt sehr, sehr kampfbetont, und du wirst alles
Und
da reinhauen.
genau, ich glaube,
und
Das wird
genau
in.
diesen Kampf sehe ich in Bietigheim gar nicht. Ich habe ihn in 52 Spielen in Bietigheim nicht gesehen und meine Hoffnung ist ehrlich gesagt auch schon heute Morgen winkend an mir vorbeigefahren, dass ich diesen Kampf in der Playdown-Serie sehen werde. Auf
Bin
Seiten
gespannt.
der Bietigheimer.
Das heißt, du gibst den Rosenheimern dann ein, in Anführungsstrichen, 2-0.
Ja,
Ich
ich glaube,
muss
was für
mal
den Kopf entscheidend sein
muss oder könnte, ist, dass auch wenn du dann die Serie 2-0 verlierst, ist es ja noch nicht, trotzdem noch nicht Zick im Schacht ist, ne? Du hast trotzdem noch eine zweite Serie, die dann ein bisschen von den Siegen her ausgeglichen ist, 3-4. Da darfst du dich dann von der ersten Runde, sollte es so eintreffen, nicht runterziehen lassen.
Nee, und da gäbe es ja noch einen potenziellen Gegner, der dann in der Playdown-Finalserie zu ermitteln wäre. Aber bevor es soweit ist, gibt es dann noch die Serie Selb gegen die Dresdner Eislöwen. Dresden hatte natürlich auch ein bisschen was anderes vor der Saison, anstatt Playdown zu spielen. Man darf salopp fragen, ob der ein oder andere da vielleicht auch ein bisschen Angst hat. Ich glaube, wir alles andere als eben diese verspürt, sondern ich sag's mal ganz salopp, Rachegelüste. Das dürfte auf selber Seite der gewisse Jordan Knackstedt sein, von dem man weiß, dass er die personifizierte Version eines Playoffs-Monsters ist. Und ich glaube, wenn einer heiß ist wie Frittenfett, dann dieser junge Mann. Oder Felix?
Das auf jeden Fall. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz enge Serie, da unten im Abstiegskampf, drin. Ich finde, Sundblad für die Playdowns, glaube ich, auch einen guten Trainer. Er war in Schwenningen in der DEL, war da auch eher im Tabellenkeller. Also er kennt diese Situation so ein bisschen. Er kommt jetzt nicht irgendwie ohne Erfahrung in diesen Abstiegskampf mit rein. Dann hast du erfahrene Spieler mit Turnbull und mit Aus den Birken. Die muss ich irgendwie jede Folge irgendwie wieder hervorheben.
Ist ja
Diese
gut.
beiden. Ja, natürlich habe ich es immer gefeiert, wenn irgendwie München mit Aus den Birken gewonnen hat und habe es immer gehasst, wenn Turnbull gegen meine Mannschaft gespielt hat, und weil das ist ein ekliger Spieler, aber das kann Dresden jetzt vielleicht auch einfach helfen. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, den Denise gesagt hat, dann in der zweiten Runde, du brauchst jetzt halt quasi 3 bzw. 4 Siege. Du hast nicht so diese Diskrepanz da drin. Das heißt, du hast eine offenere Serie, wo ich dann tatsächlich auch sage, mit der Entwicklung der letzten Wochen, Monate, schreibe ich die Dresdner Eislöwen nicht ab. Sie haben natürlich den Nachteil, dass sie einen Sieg mehr brauchen, sind aber, glaube ich, die letzten Wochen auf einem guten Weg gewesen. Und Selb hat halt, wie du gerade schon richtig angesprochen hast, diesen einen Mann mit dabei, der wahrscheinlich sich ein Loch im Bauch freut, wenn er die dann doch in die zweite Playdown-Runde schießt. Was ich ihm auch zutraue.
Wir haben ja jetzt die einmalige Gelegenheit, zu unserer Korrespondentin vor Ort zu schalten. Denise, wie ist die Lage in Dresden?
Ja,
Was
das
bekommst du
ist.
mit?
Was bekomme ich mit? Ich will gar nicht so viel mitbekommen.
Tatsächlich.
Nein, ich glaube, jeder weiß am Standort, was zu tun ist. Das gilt aber für alle 4 Standorte, die in den Playdowns antreten.
Punkt.
Das geht dem einen wie den anderen. Selb ist sicherlich ein erfahrener Kandidat in den Playdowns als Dresden.
Das ist ein valider Punkt.
Ansonsten, die Fans halten an jedem Standort zu ihrer Mannschaft. Das hat man auch am letzten Hauptrundenspieltag an allen Standorten gesehen. Zumindest empfinde ich das so. Jordan Knackstedt wird sicherlich etwas extra motiviert sein gegen sein Ex-Team, aber wem geht das nicht so? Ich glaube aber trotzdem auch, selbst wenn Selb weiterkommen würde, würde er dann allen Daumen den Dresdnern drücken für die zweite Runde. Auch so tickt Jordan Knackstedt.
Ist auch sehr anständig.
Ja, werden wir sehen. Es wird eine emotionale Serie.
Das auf jeden Fall. Ich würde natürlich noch einen Punkt einwerfen. Du hast ja gesagt, erfahrener im Bereich Playdown sind die selber, ganz klar. Die Frage ist natürlich, wie nimmt Dresden auch eine Playdown-Serie an, wenn du im Kopf sagst, naja, eigentlich sind wir zu gut dafür, beziehungsweise eigentlich hat man das nicht vor. Dadurch, dass sie noch ein bisschen frisches Blut reingepumpt haben, Trainer gewechselt, einen weiteren Goalie noch geholt, dann hatten wir Turnbull angesprochen und den habe ich jetzt gerade noch vergessen, Justin Florek in 13 Spielen, die er in der Hauptrunde gemacht hat, 6 Tore, 3 Assists, macht 9 Punkte. Die haben ja damit gar nichts zu tun mit diesem Rucksack, den man die ganze Saison mit sich rumgeschleppt hat. Von daher, deren Saison ist ja eine relativ kurze bis jetzt gewesen für Dresden. Von daher,
Ist es, aber ich glaube, kein Spieler sagt, ich bin zu gut für die
nee.
Playdowns, also
Ja.
dann sollen sie bitte nicht spielen.
Nee, und das sehe ich tatsächlich auch in der Entwicklung der letzten Wochen, wie gesagt, nicht, dass da irgendjemand sagt, nee, ich sehe mich nicht in den Playdowns, ich will viel lieber Playoffs spielen. Natürlich möchte jeder lieber Playoffs wie Playdowns spielen, aber gerade diese Nachverpflichtungen, die wussten, warum sie nach Dresden kommen.
Genau.
Da hat denen keiner versprochen, wir holen dieses Jahr noch den Aufstieg und die Meisterschaft. Die wussten ganz genau, Leute, passt auf, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% spielen wir hier ums Überleben und dafür brauchen wir euch. Und aus dem Grund haben diese vier da unterschrieben. Gerade diese vier wissen, worum es jetzt gerade geht und die werden alle anderen wahrscheinlich sogar noch mitreißen, im besten Falle. Ja, wie gesagt, sehr, sehr ausgeglichene Serie und ich glaube, sie geht am Ende.
Nostradamus, Felix.
Oh, das ist schwierig, ey.
Erzähl doch erstmal, lieber Denise, um unsere Hörer und Hörerinnen vollends zu verwirren. Wer braucht denn jetzt nochmal wie viele Siege, um diese Serie zu gewinnen?
Selb braucht 3 Siege und Dresden braucht 4 Siege.
Und deswegen nehme ich dem Felix die Entscheidung ab, das geht dann quasi dahin, dass Dresden diese Serie mit 4 zu 3 gewinnen wird. Einfach,
Nee, das
weil
geht ja
sie.
nicht.
Was?
4 zu 3 geht nicht.
Stimmt ja, also dann 4 zu
Hört
2.
mir den 4 zu 3 und 4 zu 2
Ja,
und
ja, ja,
ich
ja, ja,
sag's
ja, ist
euch. Es ist
ja. Wir
vorbei.
müssen uns ja dazu auch noch gewöhnen. Ja, wenn ihr jetzt einfach so bei die Abstiegsregelung jetzt mir nichts, dir nichts ändert und so Hörer, die sind da.
Seh es wirklich, also mir hat es geholfen, seh es nicht als Best-of-Seven-Serie, sondern seh es als, seh es, Gottes Willen, Sprachfehler heute Abend, seh es als Games to Win. Es
Games to win.
hilft wirklich.
Ja.
Das macht auch Sinn. Games to win. Herr Plewinski, wie viele Games to win holt wer?
Boah.
Jetzt sag halt was, sonst komme ich hier nie wieder raus.
Ich glaube, Selb holt die Serie 3-3.
Das finde ich, das ist das Ungewohnte daran. Selb holt die Serie, spielt 3-3. Ja.
Ja, aber weißt du, also ich
Versetzt
glaube.
jetzt mal so einen typischen Kanadier mit rein. Der Sohn ist, ich glaube, das gibt es in Kanada nirgendwo. Ich wüsste jetzt keine Liga in Kanada, wo es das gibt. Und du sagst zum Kanadier, du, wir gewinnen jetzt die Serie, indem wir 3 zu 3 spielen. Alright, mate. Wird lustig.
Nein, wahrscheinlich nicht. Also, ich würde es den Dresdnern gönnen. Ich glaube aber, dass die selber ihre Erfahrungen der letzten Jahre ausspielen werden, und die Serie 3-3 gewinnen.
Und die
Und dann.
Serie 3-3 gewinnen. Jetzt
Und
sind
dann
alle vollends verwirrt.
Ja, und dann hast du aber tatsächlich, wenn das so kommt, den Super-GAU, dass du eine Play-Down-Serie hast, die dann Dresden gegen Bietigheim heißt. Zwei Mannschaften, die im Vorfeld der Saison.
Aber ich glaube, dann sind die Angstperlen aber sowas von in Sachsen. Weil wenn ich mir die Spiele der Hauptrunde, insbesondere von diesen zwei Chaostruppen in dieser Saison ansehe, das hat selbst da das Favoritenbummel immer noch Bietigheim. Wirklich. Also ich habe diese Spiele, ich glaube, von 4 Spielen habe ich 2 gesehen, komplett, wo ich dann sage, was ist denn da los? Das ist ja absolut Slapstick. Das ist völlig skurril. Also das wird dann nochmal die Kirsche auf der Torte. Bevor wir aber dahin kommen, haben wir jetzt quasi Viertel, ja. Ach, du hast ja auch wieder deine zwei
Ja,
zum
ich habe auch
Starten und
zwei.
zum, ach, Gott, ach, Gott.
Ja, also für Thomas und für die Zuhörer draußen. Was willst du? Erst selbst
Im Keller
Dresden?
brennt noch Licht.
Okay. Doremus, Stretch, Reed.
Boah. Also Doremus ist offensichtlich so ziemlich einer der einzigen, die dann wirklich auch mal Gefahr ausstrahlen. Für Fantasy ist das super, der macht nämlich dann ziemlich viele Punkte, weil er im Prinzip der einzige für deine Farben ist. Stretch ist auch so ein Playoff-Monster Light. Habe ich von Doremus logischerweise noch nicht so viel von gesehen. Boah, ganz schwere Entscheidung. Ich würde tatsächlich mit Doremus gehen. Einfach, weil er noch ein bisschen spritziger, jünger ist und kann auch durchaus ein Sniper sein, wenn man ihn lässt.
Ja, und wer
Und
sitzt ganz draußen?
müsste dann
Reed.
Reed sein. Weil
Okay.
Stretch habe ich viel Respekt vor. 1A Puckhandling, der weiß, was er tut, der bringt auch jede Menge Erfahrung mit und hat nach oben und nach unten genug erlebt. Den würde ich nicht abschreiben.
Bei mir würde, falls es dich interessiert, Doremus auf der Tribüne sitzen.
Ist auch fair. Kann man.
Einfach weil ich den Kampf von, was heißt Kampf?
Ah!
Also er hat die ein oder andere Strafe schon wegen Kampf auch bekommen, aber Reed, die Physis, die er mit reinbringt, die brauchst du in den Playdowns.
Ja, das kannst du jetzt auch kontrovers sehen. Also in Playoffs gebe ich dir ganz, ganz und gar recht. In der Hauptrunde habe ich manchmal gedacht, ein bisschen drüber. Aber okay.
Ja, in der Hauptrunde schon, aber genau
Ja,
diese
ja,
Ebene
ja, ja, ja. Ist ein
brauchst
anderes Hockey,
du.
das wissen wir.
Und dann haben wir. Ist auch ein bisschen unfair, aber Knackstedt, Turnbull aus den Wirken.
Ist nicht unfair. Ich habe mir gerade eben so eine Lobrede auf Knacksteck gesungen. Jetzt kann ich ja nicht sagen, der sitzt draußen. Also der startet in jeder Playoff-Playdown-Serie startet Jordan Knackstedt, solange der noch laufen kann. Und dann hattest du noch.
Turnbull aus den Wirken.
Also bei Austin Birken musst du ja sagen, der spricht natürlich die Form absolut dafür. Turnbull, würde ich sagen, wäre da am ehesten zu ersetzen. Deswegen
Okay.
in der Reihenfolge.
Ja, bin ich zufrieden mit.
Denise nickt wohlwollend. Dann heißt, habe ich nicht ganz so viel falsch gemacht, so aus Nicht-Dresdner Sicht. Gut, geht ab morgen los. Wir zeichnen ja heute Dienstag auf und ab morgen starten dann jeweils die Playoffs und Playdowns. Die Modi haben wir gerade schon ausgiebig diskutiert. Aber wie es gute alte Väter-Sitte ist oder Mütter-Sitte, wir wollen ja hier niemanden ausschließen oder benachteiligen, gibt es natürlich noch die Fundstücke der Woche. Und ich habe deren zwei, ich bringe aber erstmal eins, nämlich nachträglich. Das wurde uns ja auch quasi um die Ohren geschmissen, dass wir in der Jubiläumsfolge den guten Sami Plomqvist nicht genug gewürdigt haben für seine Verdienste, dass er jetzt Rekordtorschütze der DEL2 ist. Das ist er. Folgendes Bonmot hat das Social Media Team der Joker aus Kaufbeuren noch getitelt. Sie haben nämlich ein Video eingespielt von seinem ersten Treffer, den er für seine Farben gemacht hat, nämlich für in Anführungsstriche sein Team, für die Joker. Das war ausgerechnet gegen seine zweite Station, die er in Deutschland hatte, nämlich gegen die Bayreuth Tigers. Von daher aus dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Rekord. Und das sollte natürlich auch noch maximalst gewürdigt werden. Deswegen heute in Folge 101 nochmal nachträglich eine Extra-Würdigung für den Deutschfinnen. Wie sagt man auf Finnisch herzlichen Glückwunsch, Frau Finnland-Expertin?
Onnea.
Wie?
Onnea.
Das ist ja zu einfach. Ich habe jetzt mit irgend so einem Zungenbrecher mit ganz vielen YKs und Is gehofft. Nein? Dann einfach nur on air. Wieso on air?
Nee.
Nee. Sag nochmal.
Onnea.
On air.
Onnea. Also Glückwunsch.
Ja, ist ja auch fair. Und dann haben wir natürlich noch einen anderen Jubilar, der sich verabschiedet hat, nämlich der Kapitän des EHC Freiburgs. Simon Danner, über 1000 Profispiele hat er gemacht, hängt jetzt die Schlittschuhen, die Kufen an den Nagel und hat seine Karriere beendet. Und wie beendet man eine Karriere standesgemäß? Nämlich mit einem Tor im letzten Spiel in einem wunderschönen Sondertrikot in Blau, Weiß und Rot. Ging nicht besser, aber man hatte irgendwie so noch das Gefühl, es musste noch irgendwie eine Scheibe aufgelegt werden, damit er noch mal für seine Farben jubeln darf. Große Szene, als er dann noch mit den beiden Kindern auf dem Eis war und in Richtung Fankurve jubeln gegangen ist. Das sind, egal welche Farben man favorisiert, natürlich so Momente, wo man eigentlich nur Respekt hat für die Leistung des Spielers jeweils und natürlich dafür, dass du einen traumhaften Abschied beschert bekommen hast, auch wenn er sicherlich gerne noch ein bisschen länger gespielt hätte als in den Pre-Playoffs. Nach Hause zu gehen, ist das dennoch ein würdiges Ende der Karriere.
Waren auch sehr viele herzliche Szenen mit dem Schluss, mit dem Drittelende, auch wie der Gegner dann reagiert hat. Das war sehr schön zu sehen.
In die Kategorie will ich tatsächlich einsteigen, Thomas. Und zwar mein Fundstück der Woche ist das zwischenzeitliche 2 zu 1 der Bad Nauheimer gegen Weißwasser im zweiten Pre-Playoff-Spiel von Kevin Schmidt, was auch ehrlich gesagt sehr, sehr schön gemacht war. Scheibe kommt Richtung Tor, Rebound geht hoch Richtung Blaue, aber nicht auf dem Eis geschlittert, sondern durch die Luft. Kevin Schmidt mit der linken Hand fängt er den Puck ab, schmeißt ihn sich hier runter, kontrolliert den Puck schnell und dann schweißt er den zum Führungstreffer rein. Und das war tatsächlich auch ja sein Schlusspunkt der Karriere, verabschiedet sich da auch mit einem Tor in seinen wohlverdienten Ruhestand. Und das war das zwischenzeitliche 2-1. Die Hütte in Bad Nauheim, die hat gebrannt, weil jeder dachte sich, jo, 52-50 gespielt, jetzt führen wir 2-1. Jetzt schauen wir, dass wir das irgendwie strukturiert zu Ende spielen und dann gehen wir in Spiel 3 und können uns die Serie vielleicht sogar noch holen. Ja, dann sieht Weißwasser den Torhüter 2-2 und dann in der Overtime, ich glaube nach boah, über 90 Minuten, Denise, ist es dann ein zweites Mal Lane Scheidel, der für die Sachsen einschiebt und ja, Bad Nauheim in die Sommerpause schickt. Aber dieses 2-1, wie gesagt, mein Fundstück der Woche, weil so muss man einfach eine Karriere beenden, genauso wie du es auch beschrieben hast, Thomas.
Kann nur einen geben, aber du hast natürlich absolut recht. Wollt euch ja nicht die ganzen Fundstücke wegnehmen. Am Ende hat die Denise noch eins.
Nö, ihr habt alles schon gesagt.
Ich dachte, du hättest jetzt zumindest die Pressekonferenz noch erwähnen wollen
Pressekonferenz
mit
als Fundstück.
Rekorden. Naja.
Ich würde das jetzt nicht als Fundstück zählen. Es ist eine tolle und starke beachtliche Leistung. Zuschauerrekord in der zweiten Liga. Das ist für mich irgendwie kein Fundstück. Vielleicht komme ich mit dem Begriff nicht ganz klar. Ganz klar.
Wollte dir noch eine Brücke bauen, damit du nicht so gänzlich ungefunden die Sendung beendest. Aber
Nein.
gut.
Nein, aber die Zuschauerzahlen sprechen für sich, glaube ich, generell gerade im deutschen Eishockey, was einfach schön für den Sport zu sehen ist. Daran sollte man anknüpfen. Tore pro Spiel, habe ich vorhin schon angekündigt, ist eine spannende Statistik, dass es leicht rückläufig ist. Aber wie gesagt, man kann immer für und wieder sagen, starke Defensive, gute Torhüter.
Wollte ich gerade sagen.
Kann man ja verschiedene Gründe annehmen. Und ja, jetzt geht's endlich los. Ich glaube, auf das, was alle Fans immer warten, Playoffs, Playdowns, waren vielleicht nicht so alle Fans drauf, aber auch das wird eine emotionale Serie. Und am Ende gehen drei Clubs von vier auch mit einem positiven Ergebnis in die Sommerpause. Das darf man bei den Playdowns nicht ganz vergessen.
Ja, da kann den einen oder anderen man schon jubeln hören, endlich Saisonende, auch wenn man das sonst aus deren Mündern nicht gewohnt ist. Wir werden sehen, was die Serien bringen. Wann es unsere neue nächste Folge gibt, das hängt natürlich stark davon ab, wann ist welche Serie wie beendet. Deswegen sind wir gespannt wie ein Flitzebogen und wir wünschen euch natürlich sehr viel Spaß bei den Serien und sagen, kommt entspannt und fasziniert durch die nächste Woche. Und in diesem
Fröhliches
Sinne,
Eishockey schauen.
jawohl, und in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao und macht's gut.
Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.